Wir haben gesungen über Windebruder. Es wird immer wieder erwähnt, dass die Kinder Gottes oder die Christen in einem Kampf stehen. Und zwar im alltäglichen Kampf. Und das Wort Gottes sagt, dieser Kampf ist uns verordnet. Und den müssen wir gehen. Wer sich weigert, diesen Kampf durchzukämpfen, der wird einstens mal auch die Belohnung nach dem Kampf verlieren. Er wird es lustig gehen. Und weil dieser Kampf uns verordnet ist, da denken wir daran, dass wir allein in diesem Kampf unterliegen und nie den Sieg davontragen können, wenn wir uns nicht an den halten, der eigentlich der Sieger ist. Und wir haben gesungen, in der Kraft des Herrn treibt die Feinde fern. Und wenn Jesus Christus uns vorangeht, und wenn wir ihm nachfolgen und in einer gewissen Nähe bleiben bei ihm, dass wir nicht zu weit uns von ihm entfernen, sondern in der Nähe sind, dass wir immer seine Gegenwart verspüren, seine Stimme hören, darauf achten, dann können wir sicher sein, dass auch einstmal wir als Sieger aus diesem Leben übergehen werden, das ewige Leben. Und Gott wird uns das geben, was wir eigentlich in diesem Leben, was unser Wunsch ist, was wir hoffen zu erlangen und was Gott gewiss zugesagt hat, allen denen, die seine Erscheinung lieb haben. Und so, Geschwister, weil dieser Kampf uns verordnet ist, aber weil wir nicht allein sind, wir haben im Einleitungswort gehört, was der Apostel Petrus sagt. Er sagt, sagt er, nachdem allerlei seiner göttlicher Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist. Also sehen wir, Gott hat uns das, was wir bedürfen, was wir brauchen, er hat uns das alles geschenkt, durch seine göttliche Kraft. Und es geht um das, ob wir diese Kraft auch gebrauchen. Jemand sagte mal so und sagte, weiter wird er das sagt, in dem zweiten Vers komme ich dann darauf. Jemand sagte, von den allerteuersten Verheißungen, was Gott, also der Herr Jesus, seinen Kindern hinterlassen hat, das ist die Verheißung, dass er verheißen hat, den Heiligen Geist ihnen zu senden, nachdem er sie verließ. Und sagt, gleichzeitig ist es auch das größte Geschenk, was Gott seinen Kindern geben konnte. Ich habe mal gelesen, jemand sagt immer wieder, sagt er, man hört immer, dass die Geschwister beten, Herr, hilf mir, dass ich die rechte Liebe habe, hilf mir überwinden, hilf mir den Nächsten lieben und im Kampf zu stehen als Sieger und so weiter. Also im Alltag, alles was wir bedürfen, dass wir immer beten, hilf uns Herr, bewahre uns, gib uns Gnade. Aber dann sagt er, es ist, wenn jemand so wird beten, Herr, schenke mir die Fülle des Geistes. Und dann, wenn ich diesen Geist besitze, dann habe ich alles. Dann brauche ich nicht beten um Sieg, dann brauche ich nicht beten um Liebe, dann brauche ich nicht beten um alles andere, sondern wenn der Geist in mir wohnt und wenn er mich führt und leitet, dann habe ich alles. Das ist eben diese Kraft, was der Apostel Petrus gesagt hat. Wenn wir diese Kraft besitzen, dann sind wir in Wirklichkeit in Jesus Christus geborgen und können sicher sein, er wird uns ans Ziel bringen. In dem vierten Vers sagt er, durch welche uns die teuren und allergrößte Verheißungen geschenkt sind. Nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Eine Bedingung ist doch notwendig, Geschwister. Gott hat alles für uns getan. Er sandte seinen Sohn. Er hat uns auch durch ihn, durch seine Auferstehung, das ewige Leben geschenkt. Er hat uns die Kraft verheißen, hat sie auch verliehen uns. Aber die Bedingung bleibt. So ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Hier ist alles eingeschlossen, was eigentlich was vor Gott nicht wohlgefällig ist. Das ist unser Teil, was wir zu tun haben. Was wir tun müssen. Nun, wir können getrost sein, Geschwister, dass, also wenn Gott etwas verheißt, der wird es auch tun. Und so möchte ich heute über drei Eigenschaften dieses Geistes reden, was eigentlich was Gott verheißen hat und was er auch getan hat. Und dazu lese ich uns in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Eine andere Übersetzung sagt so: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Viele Übersetzungen wiedergeben dieses Wort. Das letzte Wort. Ja. Der Zucht. Also übergeben dieses Wort der Zucht nicht als Zucht, sondern als der Besonnenheit. Aber Geschwister, es wird dieses Wort angewandt, in manchen Versen wörtlich die Zucht und in anderen wieder in einer anderen Begebenheit. Wenn dort auch Zucht steht, dann meint es die Besonnenheit. Und das ist ein Unterschied, etwas Unterschied. Aber das Ziel ist das gleiche. Gott will seine Kinder erziehen und zu dem bringen, was er eigentlich ihnen verheißen hat. Und so sehen wir also, das ist jetzt die erste Bibelstelle. Die zweite Bibelstelle, was ich noch lesen will, das finden wir in Römer Kapitel 8, Vers 15. Und hier heißt: Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater. Nun sehen wir in den beiden Schriftstellen, hier wird erwähnt zuallererst, also nicht den Geist der Furcht oder nicht der Furchtsamkeit. Eine andere Übersetzung sagt Furchtsamkeit und eine andere Übersetzung sagt wieder: Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern gibt uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Also wir sehen dieses Wort, auch die Furcht oder Furchtsamkeit oder zaghaft, das wird in verschiedenen Fällen auf verschiedene Arten gebraucht. Nun, was ist die Furcht? Wenn wir reden über das Erste, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Der Apostel Johannes bezeigt und sagt: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Also, wer sich Furcht hat, Pein. Und wer sich noch fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Können wir nachlesen in 1. Johannes, ja, Kapitel 4, Vers 18. Und warum ist Furcht, wer sich fürchtet, ist nicht fähig in der Liebe? Das ist so viel gemeint, Geschwister, wenn wir uns nennen als Kinder Gottes oder die sogenannte Christen, die in Wirklichkeit sich auch berufen auf Christus, aber die haben keine Wiedergeburt, keine Herzensänderung oder ihr Leben ist lau und träge. Sie geben nicht Acht auf das, was der Herr eigentlich fordert von seinen Kindern, was er von uns erwartet. Oder wir nehmen Menschen, die noch unerlöst sind. Nicht umsonst hat der Heiland zu seinen Jüngern mal gesagt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn ihr zu mir kommt, ist der Sinn jetzt im Hintergrund, können wir sagen, dann wird er uns von dieser Angst, von dieser Furcht befreien. Und das hat Jesus Christus auch getan. allen seinen Kindern, die zu ihm kamen, die er erneut hat, eine Wiedergeburt erfahren haben, die haben diese Freudigkeit, die brauchen sich nicht mehr fürchten. Geschwister, es geht nicht hier um eine physische, um eine menschliche Furcht, sondern es geht hier um die Furcht, denn die Furcht hat Pein. Und warum? Sie rechnet mit Strafe, sagt das Wort Gottes uns. Sie rechnet mit Strafe. Das heißt, uns ist bewusst, wenn wir nicht dem nachkommen, was Gott von uns erwartet, oder wenn wir so gleichgültig, gedankenlos darüber hinweggehen, dann ist es unwillkürlich. Wenn wir an Tod denken, dann ist etwas, was innerlich im Herzen nicht so ganz die Ruhe bewahren lässt. Wer in Wirklichkeit vollkommen den Willen Gottes erfüllt, bei dem ist dieses Gefühl nicht. Der hat Heimweh nach dem oberen Heim. Der freut sich, wenn er abscheiden darf, wie auch der, wir haben gelesen, wie auch Petrus gesagt, ich weiß, dass ich diese Hütte bald ablegen muss. Für ihn war es keine Frage, dass da eine gewisse Furcht war, sondern er freute sich. Der Apostel Paulus sagt auch, dass er bald, er hat den Lauf vollendet. Alle Kinder Gottes, die in Wirklichkeit leben nach dem Willen Gottes, die diese Kraft, was Gott uns geschenkt hat, den Heiligen Geist, in ihrem Leben gebrauchen, walten lassen und dem gehorchen. Die haben keine Furcht. Aber es gibt auch eine Furcht, Geschwister, das ist eine andere, eine positive Furcht. Nämlich der Apostel sagt so, sagt er, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das ist jetzt eine andere Furcht. Angenommen, uns würde jemand etwas versprechen, reisen und sagen, ja, also die Zeit wird kommen, nach einer Zeit, dann werdet ihr dieses oder jenes bekommen. Ein großes, teures, wertvolles Geschenk. Nun werden unsere Gedanken immer damit beschäftigt sein. Vielleicht bis dorthin, wer weiß, was sich alles ändern kann. Und wir warten und dann heißt so, mit Furcht erfüllt. Wir haben Furcht, ob wir es nicht verpassen können oder ob der Mensch es nicht vergisst. Oder ob die Verhältnisse können reinkommen, dass wir dieses Geschenk, was wir bekommen, Verlust gehen können. Das ist auch der Sinn. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das heißt, dass wir unsere Seligkeit schaffen. Aber das ist auch diese Furcht, das ist die Ehrfurcht vor Gott. Dass wir wissen, Geschwister, wenn wir seinen Willen nicht so erkennen, wie es vor ihm wohlgefällig ist, dann können wir auch das, diese Verheißung verlustig gehen. Das ist eine positive Furcht. Oder wie auch der Apostel Petrus sagt, so führet euren Wandel, solange ihr hier wallet, mit Furcht. Das ist dasselbe. Das ist diese positive Furcht, die wir haben sollten in unserem Leben. Das heißt, das, was Gott uns geschenkt hat, dass wir es nicht verlieren. Aber Gott sei Lob und Dank. Geschwister, wir brauchen nicht auf unsere Kraft bauen. Wir wissen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Der Herr Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist ewige Wahrheit. Aber wir wissen auch, was er zusagt, das hält er gewiss. Und wir haben gelesen in unserem Textwort, nämlich diesen Vers, wo, wenn wir zurückkommen, wieder an Zweite Timotheus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gott sei Lob und Dank. Wir haben den Geist der Kraft. Wir wissen, Geschwister, alles, was in unserem Leben, was wir, ob wir Sieg haben, wenn wir eine Versuchung überwinden, wenn wir eine Probe bestehen, dazu wissen wir, das ist nicht unsere eigene Kraft, sondern das ist die Kraft. Wir haben auch gesungen, in der Kraft des Herrn. Ja? Also, wenn wir diese Kraft anwenden, dann können wir weit überwinden. Das ist diese Kraft und diese Kraft verleiht uns der Heilige Geist. Von der Das ist die dritte Person der Gottheit, die der Heiland verheißen hat. Er will diese schenken auf die Erde. Ich will euch nicht weisen lassen, aber bleibt in Jerusalem, bis dass ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wenn Jesus gesagt hat, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende, dann meinte er nicht seine eigene Person, wie er war, solange er auf Erden war bei den Jüngern, sondern er meinte, durch den Heiligen Geist wird er in uns wohnen. Denn dieser Heilige Geist, hat er gesagt, der wird mich verherrlichen, der wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Jesus hat gesagt also, dass der Heilige Geist wird von dem Meinen. Warum immer Jesus? Warum sagen wir nicht Gott der Vater? Geschwister, weil Jesus, also hat Gott die Welt geliebt. Er sandte seinen Sohn. Er ist es, der diese heilsame Mission auf sich genommen hat, der den Thron verlassen hat. Aus Liebe zu einer verlorenen Welt kam er auf diese Erde, um uns Heil und Erlösung zu bringen. Und was es ihn kostete, ich glaube, wir alle wissen das, da brauche ich nicht viel darüber sagen. Und indem er das erfüllt hat, weil er den Erlösungsplan erfüllt hat und weil das Evangelium von Jesus Christus, das die teuerste Botschaft, die frohe Botschaft ist, es gibt keine andere Botschaft, die dem Menschen verheißen ist und das Menschenohr hören kann, heute in unserer Zeit und auch von immer, von Anfang her. Das ist die Erlösung, das ist die Befreiung, das ist, dass Jesus Christus kam, uns von der Knechtschaft zu befreien. Darum handelt es sich alles um Jesus. Wir brauchen nicht denken, wie etliche denken, wenn wir Jesus anbeten oder wenn wir zu Jesus kommen, dann tun wir den Vater etwas geringer machen. Nein, der Vater freut sich, wenn wir alles in allem, also zu Jesus kommen. Der ist, der uns auch alles gibt. Aber Jesus ist im Vater und er sagt, so wie ich im Vater bleibe und so wie ich seinen Willen erfülle, wenn ihr in mir so bleibt, so wie er im Vater, dann wird es für uns keine Not haben. Und deshalb, solange wir hier sind, solange er der Fürsprecher ist und sitzt als Fürsprecher, als der hohen Priester, der für uns eintritt, handelt es sich alles um Jesus. Auf einer Stelle sagt der Apostel Paulus, wenn ihm alles wird untertan sein, dann wird er das Reich dem Vater übergeben. Und dann wird der Sohn auch untertan sein, dem, der ihm alles untergetan hat. Auf das Gott sei alles in allen. Aber das ist nicht gemeint, Geschwister, dass Jesus dann, dass dann er seine Herrlichkeit oder seine Achtung verliert. Sondern wir wissen, Gott, Jesus ist den Vater und der Heilige Geist. Unser menschlicher Verstand kann es heute nicht so zerteilen und aussprechen, aber wir werden ihn in der Ewigkeit, den Vater werden wir sehen, durch Jesus Christus. Und darum handelt sich auch alles. Und weil er für uns sein Leben gelassen hat, so können wir froh sein, dass er uns auch sicher wird ans Ziel bringen. Nun, der Geist diese Kraft, was der Heiland seinen Jüngern verheißen hat, diese Kraft wurde ausgegossen am Pfingsttag. Wir wissen alle die Begebenheit wieder. Aber Geschwister, es ist nicht so, wie viele denken und vielleicht auch belehren und sagen, Pfingsten war einmal, sondern Pfingsten muss und darf ein jeder Mensch erleben, der zu Gott kommt und der die Wiedergeburt erfahren hat. Der Herr Jesus hat einmal so gesagt und hat gesagt, den Geist, den die Welt nicht kennt und nicht empfangen kann, sondern der Geist, der Heilige Geist, der uns diese Kraft schenkt, den kann nur empfangen, der erlöst ist, der wiedergeboren ist, dem seine Seele gewaschen ist im Blute des Lammes. Und deshalb ist es auch so wichtig, Geschwister, dass man in Wirklichkeit, also jedes Kind Gottes, wo erlöst ist, das kann hinzutreten und wie der Apostel Paulus sagt, dieser Gnade teilhaftig werden, wie er erwähnt im Römerbrief und sagt, also die Gnade, in der wir jetzt stehen. Und das ist in Wirklichkeit, in dem hat sich diese Verheißung erfüllt, dass Gott seinen Geist sandte und dass der uns ist teilhaftig worden. Und wir sollten danach streben, dass wir immer so leben, dass wir diesen Geist nicht beleidigen, dass wir ihn nicht abweisen, sondern dass er uns führen und leiden kann. Geschwister, ist das nicht so? Wenn man in eine fremde Stadt kommt und wie schön ist es und wie gut fühlt man sich, wenn dann jemand sich bereit erklärt, der uns führt, was uns alles unbekannt ist, wir suchen einen gewissen Ort, aber wir haben keine Ahnung. Und ein Führer, der uns sicher ans Ziel bringt, der sich auskennt in allem. So sagt das Wort Gottes, der Geist Gottes weiß, was in Gott ist, weil er ein Teil von Gott ist. Und weil er nur das offenbart, was also für uns notwendig ist, ein wohlgefälliges Leben vor ihm zu führen. Und weil der Geist Gottes das weiß, der weiß auch, was in uns ist. Und deshalb wird er uns sicher führen und recht führen. Wenn Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann sollten wir dieses auch in unserem Leben fest, also behalten. Aber mit Jesus sind wir Sieger. In ihm sind wir Sieger. So ertönt es wieder. Das ist in Wirklichkeit Tatsache. Ich glaube, ein jeder von uns, der zu Jesus gekommen ist, der das Heil empfangen hat, der kann von Sieg reden in seinem Leben. Gewiss, wir bleiben Menschen. Gewiss, wir erkennen auch manchmal unser zu kurz kommen, unser Versagen als Mensch. Aber wir wissen doch, dass wenn wir uns nahe zu Gott halten, er uns von einem Sieg zum anderen führt. Und das ist das Schöne. Jemand hat mal so gesagt, Kinder Gottes sollten nicht immer klagen und von Niederlagen erzählen. Das ist ein Zeugnis für den Teufel. Aber wir sollten auch so weit kommen, dass wir können nicht von Niederlagen, sondern von Sieg reden. Ja, also das ist der Wille Gottes. Und dazu können wir getrost sein, dass Gott hat auch uns seinen Geist gesandt, der eine Kraft ist. Geschwister, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn wir die Jünger betrachten, wie waren sie so furchtsam? Ein Beispiel, wo der Herr Jesus bei Nacht, in der vierten Nachtwache, also zu ihnen kam. Sie litten Not und es war Nacht. Und auf einmal sahen sie Jesus auf dem Wasser gehen und sie hatten Furcht und sie dachten, es ist ein Gespenst und da steht es geschrieben und sie schrien vor Furcht. Das war diese Furcht, was in ihnen war. Sie waren noch nicht sicher ihres vollkommenen Heils. Sie hatten noch nicht diese Gewissheit und hatten auch nicht diese Kraft, zum furchtlos der Zukunft ins Angesicht zu schauen. Und wo Jesus näher kam, sagt, fürchte euch nicht, ich bin's. Dieselbe Jünger, von denen lesen wir, also sie hatten keine Kraft zu überwinden, ihr eigenes fleischliches Bedürfnis, oder wie soll ich sagen, vielleicht nicht mit diesen Worten, in dem Sinn, dass da war noch ein Sinn nach Rangstreit. Wer wird wohl der Höchste, der Größte sein unter eins? Und so manches war bei ihnen noch. Petrus konnte den Heiland verleugnen, für den, wo er bereit war, sein Leben zu geben. Aber in dem entscheidendsten Moment, da hat er keine Kraft zu überwinden und er verleugnet seinen lieben Herrn. Aber Geschwister, nach Pfingsten, Jesus als Hohenpriester, als Seelsorger, Jesus, der sein Volk lieb hat, der für sie sich dahingegeben hat und hat sich ein Volk erlöst, der besorgt dich jeden Tag, jeden Augenblick, dass diese seine Kinder sollen bewahrt bleiben. Der hat Sorge getragen, weil er sah nicht allein Petrus, er sah nicht allein die anderen Jünger, Johannes und Jakobus, wo sie sagen, Herr, willst du, so lassen wir Feuer fallen vom Himmel, damit sie diese Samariter also verzehren. Aber dieser Jesus sah, was ihnen in der Zukunft notwendig ist. Und er sah mich und sah auch dich. Und er wusste, dass wir ohne ihn, das heißt ohne den Heiligen Geist nichts tun können. Und darum hat er ihn verheißen und hat ihn gesandt. Jetzt ist die große Veränderung eingetreten. Wir lesen nämlich in Apostelgeschichte, wenn wir lesen Apostelgeschichte 4, lasst uns mal austragen. Vers 33. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu und war große Gnade bei ihnen allen. Hier steht es geschrieben, mit großer Kraft gaben sie Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Geschwister, wir haben gehört, es wurde schon öfters erwähnt, dass die Auferstehung, das ist das Zentralthema in dem Evangelium. Auf dies basiert sich das ganze Evangelium. Denn es steht geschrieben, wäre Christus nicht auferstanden, so hatten wir auch das Leben nicht. Aber die Auferstehung Jesu, wir hoffen auf einen lebendigen Gott. Und dann sagt er, also mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung. Das heißt, sie haben also den Schwerpunkt gelegt auf die Auferstehung. Sie predigten das Evangelium. Und das in solch einer Kraft, wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, wo Petrus die Pfingstrede hielt, da sprachen die Männer, lieben Brüder, was sollen wir tun? Es ging ihnen ans Herz, ihnen wurde auf einmal ihren Zustand offenbar. Das war nicht in Petrus Reden, das war nicht die Kraft, was von Petrus ausstrahlte, sondern das war das Bekenntnis des Heiligen Geistes zu der Rede des Petrus. Und alles, Geschwister, wenn wir hier in Schwachheit reden, wenn wir hier die Ehre Gott geben und sagen, wenn wir dieses Buch lesen, von hier etwas zitieren, dann, wenn unser Leben übereinstimmt, dann gibt Gott diese Kraft dazu, dass diese Worte, was wir gelesen haben, scheinbar manchmal vielleicht nicht so wichtig, aber wenn Gott seine Kraft hineinlegt, dann werden unsere Herzen bewegt. Und wie können wir froh sein, dass wir von ihm abhängig sind, dass er es ist, der jeden von uns kennt und weiß, was wir bedürfen. Und er ist immer bereit, für seine Kinder das zu geben, was ein jedes persönlich braucht. Diese Kraft, Geschwister, die Pharisäer, Schriftgelehrten, sie verwunderten sich. Wir lesen zum Beispiel im Vers 7, 13 und 20, desselben vierten Kapitel. Ja, hier war, wo die Apostel vor den hohen Priester standen. Und dann stellen sie die Frage, im siebten Vers heißt es, und stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Gewalt oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Obersten des Volks und ihr Ältesten von Israel. Also die verwunderten sich, sie spürten, sie waren auch ergriffen, obwohl sie es ablehnten. Geschwister, ist das nicht heute so? Mancher Mensch, der fehlt, der spürt diese Kraft, der fehlt es, aber weil er nicht willig ist, das aufzugeben an dem, was sein Herz hängt, an dem Irdischen. Und er dämpft es einmal, er dämpft es zweimal, er dämpft es vielleicht dreimal. Wie geschrieben steht in Hiob, solches tut Gott einmal, zweimal, dreimal, aber vielleicht nicht das vierte Mal, bei manchen vielleicht fünfmal. Aber endlich lässt Gott den Menschen fallen und lässt ihn seinen eigenen Weg gehen. An jenem Tag wird er dann hören, mein Sohn, du wolltest nicht. Oder mein Kind, du wolltest nicht. In einem Sinne sind alle Menschen Gottes Kinder, aber so wie Ungehorsame und Gehorsame, so ist auch die Menschheit. Und deshalb ist es gut, wer Acht gibt darauf. Und dem hat Jesus diese Kraft verheißen. Und der wird sie auch bekommen. Und er wird auch so leben können, dass jeder Mensch sieht, hier ist etwas anders. Hier geht es nicht um das Irdische, hier geht es nicht um die eigene Kraft, sondern wenn nicht etwas anders diesen Menschen leiden würde, dann könnte er wahrlich so nicht leben. Und noch den 20. Vers. Petrus und Johannes, sie antworten mit Freudigkeit. Wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Welche eine Triebfeder waren ihnen? Durch welche Kraft haben sie dieses getan? Zuvor hatte sich Petrus gefürchtet. Er fürchtete sich zu bekennen. An dem Feuer, wo er sich dort also wärmte, er fürchtete sich. Jetzt aber mit großer Freudigkeit, obwohl die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der ganze Hohe Rat, sie wussten, es sind Fischer, es sind einfache Menschen. Aber woher kommt in ihnen solche Kraft, dass selbst sie erzitterten? Und sie mussten dieses Zeugnis geben. Das tat der Heilige Geist. Und diese Kraft, oh, wie können wir doch dankbar sein, Geschwister, dass wir auch dürfen Anteil haben an dieser Kraft. Der Herr hat es verheißen und er hat es auch getan. Und jeder in seinem Leben kann diese Kraft gebrauchen. Diese Kraft ist für alle Kinder Gottes da. Einmal hat der Apostel Paulus gesagt, also wo er in großen Kämpfen war, nämlich wir wissen alle, er hatte große Offenbarungen. Und dann sagte er, dass er in der Demut bleibt, hat Gott also zugelassen, sagt er, dass der Teufel ihn mit Fäusten schlägt. Ihm ist ein Pfahl ins Fleisch gelegt, nämlich der Satanas oder sein Engel, also ihn mit Fäusten schlägt, dass er sich nicht erhebt über die großen Offenbarungen, was Gott ihm geschenkt hat. Paulus wollte loswerden. Paulus wollte in Wirklichkeit jetzt von dieser, ja, los sein, dass er diese, er hatte genug andere Kämpfe, er hatte genug zu kämpfen, zu überwinden und wollte jetzt von diesem auch los sein, sagt Herr. Gewiss kamen in ihn die Gedanken, man kann sich vorstellen, Herr, du hast mich erwählt, um dein Wort mit Freudigkeit zu verkündigen und so, aber nimm dieses Gefühl, ich will gern den untersten Weg gehen. Aber welche Antwort bekam er? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und so ruft er raus und sagt, ich will mich lieber meiner Schwachheit rühmen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Geschwister, das ist nicht so zu verstehen. Oh ja, wir klagen, wir sind immer so schwach, wir haben nie keinen Sieg. Wir können nie erzählen von Dingen, was der Herr an uns getan hat. Oh, wir sind doch die Allerschwächste, die Allergeringste. Nein, nicht das ist gemeint, sondern das ist gemeint, wenn wir unsere Nichtigkeit sehen, dass wir ohne ihn nicht sind. Dann sind wir stark, dann können wir von Sieg reden, dann können wir von Dingen reden, was der Herr durch uns vollbringen kann. Genauso wie er beim Apostel Paulus das durch vollbringen konnte. Und das ist Gott sei Lob und Dank allen Kindern Gottes verheißen. Und alle können das besitzen. Der Herr Jesus hat es für uns getan. Oft hört man auch diesen Ausspruch. Also der Herr hat alles für uns getan. Nehmen wir die sogenannte Christenheit in der Welt. Die sagen so, ja, wir sind Christen, der Herr hat für uns alles getan, er hat sich geopfert für uns und wenn wir ihn annehmen, dann werden wir selig werden. Zum Teil Wahrheit, ewige Wahrheit, wenn wir ihn annehmen. Das heißt, so wir ihn annehmen, so wir aber auch in ihm bleiben. Dann hat er für uns alles getan, aber unser Teil bleibt für uns. Und so sehen wir, diese Kraft ist allen Menschen, allen Kindern Gottes geschenkt. Nicht umsonst betet der Apostel Paulus. Lasst uns mal Epheser Kapitel 3 aufschlagen. Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3, Vers 14, 16 und 17. Vers 14 sagt so, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. 16, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Der Apostel Paulus sah es, wie notwendig diese Kraft ist und wie gut es ist, wer sie besitzt. Er hat es in seinem Leben erfahren. Wenn der Apostel Paulus runterzählt, was er alles durchgemacht hat, wenn wir lesen, 2. Korinther 12 oder 11 Kapitel, kann ich jetzt nicht sagen, wo er dort sagt, wie oft er geschlagen wurde, er ist gesteinigt worden und wie oft er hat 5-mal von den Juden erlitten, 40 Schläge, weniger 1 und so weiter, alles das, wie er in Gefahr gewesen ist, alles das. Und dann zuletzt sagt er doch, aus dem allem hat mich der Herr errettet. Wir sehen, also der Herr war mit ihm. Und durch das, weil er in diesen Dingen, weil der Herr ihn hindurchgeführt hat, da kam er auch auf diese geistliche Höhe, eigentlich, wo er jetzt war, den anderen ein Beispiel zu sein, sie zu ermahnen, ihnen diese wunderbare Kraft und das herrliche, heilbringende Evangelium zu verkündigen. Das ging, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er musste tiefe Wege gehen. Aber deshalb tut er auch und sagt, derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Und dann der 16, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Und das ist uns verheißen. Und der Heiland hat gesagt, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, wer will nicht stark werden? Wer will nicht ein Leben führen, dass es vor Gott wohlgefällig ist? Und wenn wir so beten, Geschwister, die Verheißung ist da, die Kraft ist da. Gott sei Lob und Dank, in Jesus Christus haben wir dieses und können sie uns aneignen. Ein Beispiel aus dem Leben, wenn wir nicht allein die biblische Beispiel erwähnen, sondern ein Beispiel aus dem Leben, möchte ich sagen, ich habe mal gelesen von einer Schwester, die musste schwer durch ihr Leben gehen. Sie hatte einen Mann, der Mann war unerlöst und er war, immer war es, oder öfters, wenn ich sage, war es so, dass wenn er von der Arbeit ging, er mit seinen Kollegen oder mit seinen Kameraden ins Wirtshaus. Und vom Wirtshaus kehrte er meistens zurück, erst wenn das Wirtshaus geschlossen wird. Und es kam manchmal weit in der Nacht und kam zurück. Und die Frau, die Kinder mussten viel leiden durch ihn. Aber seine Frau war ein wahres Kind Gottes, die etwas von dieser Kraft, von diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit besaß. Und dann kam es einmal so, wo sie beieinander waren, hat jeder gesprochen von seinem häuslichen Leben. Und jeder hat von seiner Frau, ja, wenn ich jetzt heimkomme, dann fängt der Krieg an. Der andere wird unzufrieden sein. Und jeder hat sich ausgesprochen. Der war still. Und du, was willst du sagen? Ich werde sagen, wenn ich heimkomme, dann wird meine Frau mich ganz in Liebe empfangen. Und alles, was ich sage, wird sie tun. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir kommen. Und wenn ich jetzt heimkomme und sage, Frau, steh auf, mache uns ein Braten, bereite das Essen, dann wird sie ohne Widerrede das tun. Und sie gingen eine Wette ein. Aber sie glaubten es nicht, die Kollegen, aber die kamen mit. Und so war es auch. Hatte geklopft, sie hat aufgemacht, freundlich, kommt rein, nimmt Platz. Er hat gesagt, also bereite uns dies und dies, ob jetzt dort, ich kann jetzt nicht deutlich sagen, weil das war schon lang, dass ich es gelesen habe. Und dann hat sie ohne Widerrede das zubereitet, alles. Sie saßen da, erstaunt. Und wo alles auf dem Tisch war, das kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Mir scheint es, als ob es so war, dass sie, das Getränk haben sie nicht angeregt, aber ob sie das Essen gegessen haben, kann ich auch nicht sagen. Scheinbar ging es ihnen so, wie David mal gesagt hat, das sei ferne, dass ich dieses Wasser trinke. Ist das nicht das Blut derer, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, wo er listend war und sandte und die drei Helden gingen und schöpften mitten hinter den Philister im Philisterlager von dem Wasser und brachten es ihm. Und er hat gesagt, Mir scheint es, als ob diese Männer auch so gesagt haben und haben es nicht gekriegt. So waren sie überwältigt. Geschwister, was gab dieser Schwester diese Kraft? Der Heilige Geist. Das war die Kraft. Und so in unserem Leben, Gott hat es verheißen und Gott tut es auch. Und das ist ein Leben so jetzt als Beispiel, dass wir nicht denken, ja, die Apostel, Propheten oder vielleicht Prediger und so weiter, sondern jedes einfache Kind Gottes, wer die Verheißung wahrnimmt, für die ist sie da. Das nächste ist der Geist der Liebe. Der Apostel Paulus bezeigt und sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Wenn wir lesen, also diese Liebe, die ist ausgegossen mit dem, wenn der Heilige Geist in unser Herz ausgegossen ist, da bekommen wir auch diese Liebe. Geschwister, die Liebe ist die Triebfeder für alles. Jede geistliche Frucht, was ein Kind Gottes vollbringen kann, wenn die Liebe fehlt, dann hat sie keinen Wert und keinen Sinn. Wir alle wissen, Korinther 13, wie der Apostel Paulus, wenn ich mit Menschen oder Engelzungen reden könnte und weiters geht's dort. Das ist uns bekannt. Und hätte der Liebe nicht, zuletzt wäre er eine klingende Schelle und ein tönend Erz. Also alles muss mit Liebe gewürzt sein. Und diese Liebe, Gott sei Dank, hat Jesus Christus ausgegossen in unsere Herzen. Wenn wir willig waren, haben sie empfangen. Das ist jetzt unsere Sache. Aber Gott hat seines getan. Und diese Liebe ist die Triebfeder durch alle, für alles. Durch diese Liebe macht Gott jede unsere Tat oder machen wir vor Gott jede unsere Tat wohlgefällig. Und das kann ein jeder. Ich möchte aus Korinther 13 bloß den dritten, den fünften Vers, den fünften Vers lesen. Erste Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Und da heißt es so: Sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Alles andere habe ich auch gelassen, aber bloß dies, weil das wirklich so wichtig ist für uns. Die Liebe stellt sich nicht ungebärdig, ja? Also, wer gelesen hat, zwei Gnadenwerke, dort schreibt der Bruder Riegel über die Liebe. Seid ihr in diesem zweiten, da hat Gott ausgegossen die Liebe in unsere Herzen und wir besitzen sie. Und dann beschreibt er die Eigenschaften dieser Liebe. Aber ich möchte betonen, sie suchen nicht das Ihre. Der Apostel Paulus sagt auf einer Stelle, ich glaube in Römer, steht es geschrieben, so dein Bruder über deine Speise betriebt wird, so wandelst du schon nicht mehr nach der Liebe. Vielleicht nicht ganz wörtlich so, aber der Sinn ist so. Was will er sagen? Er will so viel sagen, Geschwister, dass wir leben nicht allein für uns. Wir leben mehr für den Nächsten. Jesus kam auf diese Erde, er suchte nicht seinen Vorteil. Das Wort Gottes sagt von ihm so, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, erniedrigte er sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward gehorsam bis zum Tode, und zwar den schrecklichsten Tod. Und ob er wohl reich war, wurde er arm um unsertwillen, damit wir durch seine Armut reich werden sollten. Er hat sich ganz und gar aufgeopfert für uns Menschen. Er suchte der verlorenen Menschheit ihr Heil. Sollte das uns nicht auch Anlass geben, dass wir unserem geliebten Herrn und Meister in seiner Nachfolge doch auch uns diese Tugenden aneignen möchten? Und der Apostel Paulus macht aufmerksam, wenn das nicht ist bei uns, dann sagt er, dann ist unser Gottesdienst eitel. Also wir sehen, er hat diese Stelle, der fünfte Vers war mir besonders wichtig. Sie suchen nicht das Ihre. Wie oft ist das so? Man kann einfach nicht verzichten. Man will zuerst seinen eigenen Vorteil und dann, wenn Zeit bleibt oder wenn irgendwas übrig bleibt, ja, dann für den Nächsten. Aber die erste Person steht oft vorne. Aber die Liebe Gottes Jesus, lasst uns immer wieder, es wird immer wieder gesagt, Jesus war unser Vorbild. Aus Liebe, Johannes bezeugt und sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren, sondern das ewige Leben haben sollen. Wenn Gott so war, er dachte nicht an sein, er dachte nicht an das, ja, ich bin der Schöpfer, ich bin der ewige Gott, der Herr aller Herren. Und die Menschen haben sich von mir abgesagt, sollen sie doch ihre Wege gehen, sollen sie mit dem Herrscher, der sie beherrscht, weitergehen. Nein, von Ewigkeit her, wir lesen der Erlösungsplan, hat Gott schon ausgedacht, ehe der Weltgrund gelegt war. Wenn es so wäre, was trieb ihn? Die ewige Liebe. Die ewige Liebe. Er dachte an mich und an dich. Geschwister, wenn ich denke, dass Jesus kam, für mich zu sterben, dann muss ich denken, Herr, ich bin es nie wert, dass ich dein Kind heißen darf. Ich kenne mich. Ich weiß, dass ich oft mal versagt habe. Ich bin schon älter geworden. Ich war jung gewesen. Ich weiß, wie mein Leben war. Aber ich kann eins bezeugen, nicht einen Augenblick hat der Herr mich verlassen. Das kann ich sagen zur Ehre Gottes, weil ich heute hier stehe, sonst wäre ich nicht hier. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, trotzdem, dass er erkennen muss, sein zu kurz kommen, wie oft ist man manchmal gleichgültig, so leichtfertig, so gedankenlos, man lebt einfach dahin. Aber die ewige Liebe hat uns nie verlassen und die verlässt uns auch nicht. Geschwister, mag kommen, was will. In der Zukunft mag in schwere Zeiten kommen. Die ewige Liebe hat seine Flügel ausgebreitet über seine Kinder. Und er verlässt uns nie. Aber lasst uns ähnlich betrieben. Lasst uns diesem Geist folgen. Und dann werden wir sicher sein. Er deckt uns mit seinen Fittichen. Er wird mit uns sein und wird nicht zulassen, dass seine Kinder Schaden leiden. Und so sehen wir, also diese Liebe hat auch eine andere Seite. Lasst uns Jesus betrachten. Jesus war barmherzig. Jesus hatte Mitleid mit den Sünden. Er ging den Verlorenen nach. Jesus hatte große Geduld und Mitleid mit seinen Jüngern. Jesus ging dem verlorenen Schaf nach. Aber von der anderen Seite hat die wahre Liebe, jemand hat mal so gesagt, es gibt keine wahre Liebe ohne heiligen Ernst. Lasst uns wieder jetzt Jesus die andere Seite betrachten. Wie scharf hat er Petrus getadelt und hat gesagt, wo Petrus gesagt hat, Herr, dies widerfahre dir nun nicht, schone deiner selbst. Heb dich hinter mich, Satan. Du weißt nicht, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wir sehen die zwei Jünger, die wollten mit dem Heiland Barmherzigkeit haben, Johannes und Jakobus. Und sie sagten, Herr, willst du? So sagen wir, dass Gott soll Feuer vom Himmel fallen lassen und diese Samariter verzehren. Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Der Herr kam nicht, um die Welt zu richten oder zu strafen oder zu vernichten, sondern er kam, um die Sünder zu retten. Das wäre seine Mission. Und das hat er auch getan. Wir sehen Maria und Martha. Martha wendet sich, die wollte alles Liebe im Heiland tun. Und der Heiland hat nicht die Person angesehen. Der hat nicht das in Betracht gezogen, dass Martha doch ihm zuliebe sich aufopfert. Und Maria sitzt untätig an seinen Füßen und hört ihm zu. Meister, sag doch ihr, dass ich es auch angreife. Was war die Antwort? Martha, Martha, du hast viel zu tun. Wir denken heute vielleicht auch, Geschwister, wenn uns jemand solch eine Antwort geben wird, dann werden wir uns vielleicht beleidigen. Ach, ich habe es gut gemeint, ich wollte ihnen Liebe erweisen. Aber das wird nicht geachtet. Undankbares Herz. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wir sehen Sinnschreiben an die 7 Gemeinden. Alle bekamen eine Antwort. Und dort steht es zuletzt dann so. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht dem Vorsteher allein. Obwohl Die Ermahnung ging an Vorsteher, aber der Vorsteher musste es der Gemeinde überbringen. Und was der Geist den Gemeinden sagt, dieser Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht, dieser Geist, der redete. Und das war der Geist. Beispiel zu Ephesus. Du hast alles. Das Lob hatte dieser Vorsteher. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Tue Buße, sonst werde ich den Leichter wegstoßen. Ist das nicht hart, alles anerkennen? Ja, in einem habe ich vielleicht gefehlt. Na ja, ja, Herr, sieh das nicht an. Das ist doch keine, das ist doch, ich habe doch alles getan, unermüdlich gearbeitet. Aber nein, wenn du das unterlässt, dann werde ich den Leichter wegstoßen. Die Liebe, wo diese Gemeinde hält und trägt, diese Liebe hat ihn darauf hingewiesen, was ihm fehlt. Diese Liebe hat die Gemeinde zu Laodicea und hat gesagt, du meinst, du bist reich, aber du bist jämmerlich arm. Ich rate dir, kaufe Augensalbe von mir. Wenn du das nicht tust, hat er gesagt, dann will ich dich ausspeuen aus meinem Mund. Ach, dass du lau oder kalt wärst. Hart von einer Seite, aber von der anderen Seite die ewige Wahrheit, die ewige Liebe, die dafür Sorge trägt, zum den Menschen erwecken, wenn er vielleicht so in dem Wahn hinlebt. Ach, wie gut ist doch alles. Ich beleidige niemand. Ich habe mit allen Menschen Frieden. Ich habe alles. Aber die ewige Liebe sagt, es fehlt dir eines. Du denkst, du rechnest mit deiner Frömmigkeit, mit deiner eigenen Leistung. Aber diese Leistung ist nicht zur Ehre Gottes. Diese Leistung verehrt nicht mich, sondern du lebst für dich. Gib Acht, was notwendig ist. Das ist die ewige Liebe, die uns liebt und die wirklich ein heiliger Ernst darin liegt. Und Geschwister, schaut auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So sagt das Wort Gottes uns. Wenn er so ist, dann sollten wir von ihm lernen und wie er sich hat dahin gegeben. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Die Zeit läuft weg, aber entschuldigt, wenn es vielleicht will, das Letzte noch sagen. Also den Geist der Zucht oder Besonnenheit. Der Kommentar sagt so, ich habe einen Kommentar gelesen, ganz kurz über das. Alle Menschen sind von Natur geneigt zum Bösen und jeder muss durch Erziehung ins Leben hineingefügt werden, damit er den von Gott ihm zugewiesenen Platz einnehme. Dazu sind gewisse Erkenntnisse erforderlich, welche ihm der Unterricht ermittelt. Nicht mehr geschrieben, aber ich habe so das Haupt so rausgeschrieben. Ja? Also wir wissen, Geschwister, dass alle Menschen von Natur aus, sie zieht es nach unten, nicht nach oben. Das Böse wurde uns mitgegeben. Und schon in einem Kind, der weise Salomo hat gesagt, also sagt er so, dass Bosheit steckt im Knaben. Ja? Also Torheit ist dem Knaben im Herz, aber die Rute der Zucht treibt sie fern von ihm. Bosheit, die steckt dem Knaben im Herz. Der Mensch wird schon geboren und mit der Zeit, wenn er wächst, wenn er älter wird, da zeigt sich das immer mehr und mehr. Aber die Rute der Zucht treibt sie fern von ihm. Nun, Geschwister, Gott züchtigt auch sein Volk. Gott lässt, ist es nicht so, sei das Wort Gottes, also wer seinen Sohn lieb hat, den züchtigt er. Welche Eltern sind, dass ihre Kinder sollten aus der Art gehen, dass ihre Kinder sollten ungehorsam werden. Und weil das notwendig ist, dann züchtigen sie ihre Kinder. Wer seinen Sohn lieb hat, den züchtigt er. Genau auch so Gott. Obwohl er steht geschrieben, alle Züchtigung, wenn sie jetzt da ist, dann denkt sie uns nicht Freude zu sein. Aber danach, danach gibt sie, wir können es nachlesen in lass uns mal aufschlagen Titus Kapitel 2, Titus Kapitel 2, Vers 11 und 12. Hier sagt er so: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und sichtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Liste und sichtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Das ist jetzt das, sagt er, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen, die sichtigt uns. Und Gott züchtigt seine Kinder, dass sie sollten doch vor ihm wohlgefällig, dass nicht das, was wir vielleicht in unserem, mit unserem Verständnis uns vormachen und denken, alles ist in Ordnung, so und so. Aber Gott, der Herr, der wacht über unsere Seelen. Und wenn er merkt, dass wir ein wenig aus der Spur gehen, dass wir ein wenig nicht mehr die rechte Gesinnung bewahren, dann schickt er uns das zu. Aber das ist wieder die ewige Liebe Gottes. Das ist wieder dieser Geist, der es tut. Und wenn wir jetzt lesen, Hebräer Kapitel 12, Vers 11, dann sagt er so: Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dient uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Aber danach wird sie geben, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Wenn ein Kind erzogen wird und dann kommen allerlei Übungen und so werden die Muskeln werden kräftig und das wächst heran zu einem gesunden Körper, wo später, wo die Eltern diese, die Kräfte des Kindes gebrauchen können. Genauso ist es auch da im geistlichen Leben. Wenn die Züchtigung da ist, sagt er, die denkt uns nicht, Freude zu sein. Aber Gott, das ist die Methode Gottes, das ist das, wenn er sieht, wenn irgendwo ein Glied schlaff wird, dann kommt dieses, dass das Glied soll wieder gestärkt werden. Es heißt auch auf einem Platz, tritt wieder auf, die müden Knie und die lässigen Hände. Warum das? Dass der Körper soll wieder gestärkt werden. Und so sehen wir, das ist diese Züchtigung. Aber wenn wir jetzt die Zucht nehmen mit der Besonnenheit, dann ist auch dieser Sinn. Geschwister, es heißt, dieses Wort Zucht, das ist im Griechischen, hat es mancherlei Bedeutungen. So wie jetzt die Zucht hat aber auch die Bedeutung gesunden Verstand, Selbstbeherrschung, Züchtigkeit. Je nachdem, was wir lesen, je nachdem, wie es zum Anwenden ist. An dieser Stelle können wir sagen, Besonnenheit, lasst uns mal ausschlagen, 2. Timotheus Kapitel 2, 2. Timotheus Kapitel 2. Vers 15, 24, 25. Vers 15 heißt es: Befleißige dich, Gott zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Also hier ist das notwendig, in rechten Verstand, ein rechtes Urteil, dass wir wissen, dass wir recht teilen. Vor wen haben wir vor uns? Welches Publikum ist vor uns? Mit welchen Menschen haben wir zu tun? Das sollten wir auch manchmal unseren gesunden Verstand, Überlegsamkeit sollte da sein, dass wir wissen, wie wir diesen Menschen begegnen und ihm helfen können. Dann sagt er im 24. Vers, sagt er so: Ein Knecht aber des Herrn soll nicht zänkisch sein, sondern freundlich gegen jedermann, lehrhaft, der die Besen tragen kann. Und mit Sanftmut strafe die Widerspenstigen, ob ihnen Gott dermaleinst Buße gäbe, die Wahrheit zu erkennen. Mit Sanftmut strafe die Widerspenstigen, nicht aufgeben, nicht fallen lassen. Geschwister, wenn Gott uns würde aufgeben und fallen lassen, sondern wieder in Liebe, er züchtigt uns, er zieht uns zu sich. Und so wie er in Liebe, in Sanftmut uns begegnet, so ermahnt er auch. Das belangt jetzt die an, vielleicht die, wo Älteste sind oder Prediger sind oder ein gewisses Amt haben. Aber auch im Wachstum für Kinder Gottes. Schade, Es gibt so viele Bibelstellen, wo dies alles bezeichnet werden, aber man kann sie nicht sagen. Eine will ich jetzt lesen, was jetzt für uns ist. Lasst uns Epheser Kapitel 5 mal aufschlagen. Epheser Kapitel 5. Vers 15 und 17. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Und kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was das sei, des Herrn Wille. Wenn wir wachsen, wenn wir vorwärts kommen, Gott hat uns die Gnade geschenkt, Gott hat uns die Kraft gegeben, Gott hat uns auch einen gesunden Verstand gegeben, dass wir sollten züchtig, heilig und gerecht leben in dieser Zeit. Und deshalb ermahnt er uns, es gehört nicht allein den Prediger zu, dass sie sollten sanftmütig, liebevoll ermahnen, tragen, dulden und so weiter, sondern es ist für uns in unserem Leben, einem jeden Kind Gottes, auch hier ermahnt er da ganz genau uns. Geschwister, und dass Gott sein Volk züchtigt und dass Gott sein Volk nicht fallen lässt. Ich möchte eine Bibelstelle lesen, noch aus Jeremia, Kapitel 10, 24. Vers. Und hier klagt Jeremia nicht für sich persönlich, sondern er redet von, als ob das Volk das sagt. Weil andere Übersetzungen sagen an dem mich, dort heißt das Wort nicht uns, das heißt, er meint das ganze Volk. Und hier steht es, züchtige mich, Herr, doch mit Maßen und nicht in deinem Gremm, auf dass du mich nicht aufreibst. Und jetzt Kapitel 30, Vers 11. Kapitel 30, Vers 11. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe, denn ich will mit allen Heiden ein Ende machen, dahin ich sie zerstreut habe. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Züchtigen aber will ich dich mit Maßen, dass du dich nicht für unschuldig haltest. Kapitel 46 ist noch ein Vers. Dort sagt er, aber ungestraft kann ich dich nicht lassen. Warum? Aber das ist jetzt nicht, Geschwister, wieder, dass Gott willkürlich jemand straft oder so, sondern Gott sieht immer wieder sein Volk, im Alten Bund war es das Volk Israel, aber immer wieder mit großer Geduld, mit Liebe, mit Langmut hat er wieder und hat ihnen ans Herz gelegt, es tut mir weh zwar, euch zu züchtigen, euch weh zu tun, aber ich kann euch nicht ungestraft lassen. Werde ich euch nicht strafen, dann werdet ihr über die Bänke springen, ja? Dann werdet ihr noch Böses tun. Aber deshalb sagt auch Jeremia, züchtige uns, aber mit Maße. Geschwister, zusammenfassend, der Geist der Zucht, der Geist der Liebe, der Geist der Kraft ist uns von Gott geschenkt, um anzuwenden in unserem alltäglichen Leben, dass wir einmal die Krone des ewigen Lebens ererben können. Gott helfe uns, dass wir dies auch tun können. Amen.